Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik nehmen wir euch mit auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten euch ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. In den Shownotes verlinken wir euch passend zu jeder Folge einen Buch sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir euch viel Freude und Inspiration. Audio ab! Das Publikum war begeistert. Und der Beifall wollte nicht enden. Emily Meyer, Komponistin, schrieb die 39-jährige Apothekertochter aus Friedland 1850 an das Klingelschild ihrer Berliner Wohnung, nachdem ihre dritte Sinfonie im Königlichen Schauspielhaus in Berlin aufgeführt worden war. Emily Meyer wurde 1812 in Friedland bei Neubrandenburg geboren und schuf ein umfangreiches musikalisches Werk, das von Kammermusik bis zu kompletten Orchesterwerken reichte. Von den einen wurde die Künstlerin dafür als Ausnahmeerscheinung gerühmt und von anderen musste sie Herablassung ertragen. As always. Emily Meyer ließ sich vom Gegenwind Zeit ihres Lebens nicht entmutigen. Sie stand in einer Reihe mit Komponistinnen wie Clara Schumann und Fanny Hensel, der Schwester Felix Mendelssohn-Bartholdys. Letztere, also Fanny, musste erleben, dass ihr sogar die eigene Familie eine musikalische Karriere nicht zugestand. Doch dazu in einer späteren Podcast-Folge. Emily Meyer konnte sich auf die Unterstützung ihrer Brüder verlassen, auch wenn kein berühmter Musiker darunter war. Ob das vielleicht der Grund war, dass die Friedländerin schon kurz nach ihrem Tod in Vergessenheit geriet? Wer weiß. Man weiß auch nicht, wie sie dachte und kaum, wie sie aussah. Aber man weiß, wie sie komponierte. Wie sie unbekümmert Harmonien und Stimmungen wechselte und gegeneinander schnitt. Emily Luise Frederika Meyer wurde zu Lebzeiten weiblicher Beethoven genannt. Ein eher ambivalentes Kompliment, denn einerseits war es schmeichelhaft für die Komponistin, in einem Atemzug mit dem eine Generation älteren Kollegen genannt zu werden, also auch noch mit Beethoven. Andererseits unterstellt es ihr ein Klingen wie, vielleicht sogar ein Nachahmen, das ist aber gar nicht wahr. Zwar erinnern Meyers Sinfonien an Beethovens, doch beim zweiten Hören merkt man, das ist nicht der formstrenge Beethoven. Meyers Klang ist feiner. Ihre lyrischen Stellen sind weniger kristallinkühl, vielmehr sensibler, verspielter, teils auch humorvoller. Leider spielte Andreas bisher keines von Emilys Werken ein, daher greife ich in diesem Podcast nur auf Ludwig van Beethoven zurück. Doch ich werde gewiss die Idee in ihm zum Brennen bringen, auch Emily einzuspielen. Ich wähle also für diesen Podcast die Sonate Nummer 8, von Ludwig van Beethoven, genannt Pathetik. Warum? Der zweite Satz hat es mir angetan, wie vermutlich vielen, vielen Menschen. In dieser Träumerei höre ich zum Beispiel Regentropfen und ich erinnere schöne Konzertmomente mit Andreas. Die Pathetik wird mitunter auch als der erste echte Hit von Beethoven sowie als seine berühmteste Klaviersonate überhaupt bezeichnet. Aber sie wird eben auch als ein emotionales und körperliches Ereignis bezeichnet und der Pianist Igor Levit meinte sogar einmal dazu, Beethoven fügt dir Schmerzen zu und er fügt dem Klavier Schmerzen zu. Ludwig van Beethoven komponierte die Pathetik, was so viel meint wie pathetisch und leidenschaftlich, in einer bewegten Zeit. Persönlich hatte Beethoven mit seiner beginnenden Taubheit zu kämpfen und die politische Situation war von Napoleon Bonaparte geprägt. Seine Pathetik wird oft dahingegen gedeutet, dass man das Verarbeiten der persönlichen Situation in der Musik hören könne. Stilistisch kann dieses Werk als eine Art Durchbruchmoment gesehen werden, denn Beethoven brachte hier seinen persönlichen, von extremen Kontrasten geprägten Stil zum ersten Mal in großer Klarheit zu Papier oder anders gesagt zu den Ohren der Zuhörer. Im Folgenden also der erste Satz aus der Pathetik, der mit einer langsamen Einleitung beginnt und schon die ersten 10 Takte sind von extremen dynamischen Gegensätzen geprägt. Die Musik schleppt sich Stück für Stück ganz langsam nach oben. Es geht ein Stückchen hinauf, dann wieder ein Stückchen hinunter, dann wieder ein Stückchen hinauf, bis der Höhepunkt erreicht ist. Aber vergebens. Nach dem ganzen Hinaufkämpfen stürzt die Melodie am Ende der Einleitung dann doch wieder hinab. Emilys Vater war Apotheker. Das Mädchen war gerade einmal 2 Jahre alt, als seine Mutter starb und der Vater mit 5 Kindern allein blieb. Friedland war zu diesem Zeitpunkt ein langweiliges Nest. Als Apotheker gehörte Vater Meier jedoch zur gebildeten Oberschicht, sodass die Kinder Unterricht auch in Musik erhielten. Die kleine Emily soll ihren Lehrer schon bald mit freien Interpretationen ihres Lernstoffs verblüfft haben. Als älteste Tochter führte sie später ihrem verwitweten Vater den Haushalt. Mit Ende 20 war sie nach damaligen Verhältnissen eine alte Jungfer. Doch dann kam eine dramatische Wende. Der Vater nimmt sich 1840 das Leben. Jetzt war sie, 28-jährig, frei von familiären Pflichten und erbte dazu noch. Statt sich qua Heirat gleich die nächste Fessel anzulegen, sich womöglich von einem Ehemann das Komponieren verbieten zu lassen, blieb sie Single. Sie hat also nichts, was sie in Friedland bindet. Sie zieht in die aufstrebende Stadt Stettin, wo sie Unterricht bei dem Komponisten Karl Löwe nimmt. Löwe ist von Emily beeindruckt, nennt sie ein gottbegnadetes Talent. In Stettin entfaltet sie ihre Fähigkeiten, genießt die Inspiration und veröffentlicht 1842 ihre erste Komposition. In den folgenden Jahren entstehen zahlreiche Werke, darunter 2 Sinfonien. Dass sie überhaupt als Komponistin arbeitete, mit dieser Berufsbezeichnung ließ sie sich übrigens auch ins Stettiner Adressbuch eintragen, war für sich genommen schon ungewöhnlich. Es glich einer Provokation in einer Zeit, in der etwa der Philosoph Arthur Schopenhauer über Frauen schrieb: Weder für Musik, noch Poesie, noch bildende Künste haben sie wirklich und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit. Oder der Musikkritiker Flodoard Geyer formulierte: Was weibliche Kräfte, Kräfte zweiter Ordnung vermögen, das hat Emily Meier errungen und wiedergegeben. Na, danke schön. Das nenne ich nun wirklich vergiftete Gedanken und Komplimente. Emily war auch eine ausgezeichnete Pianistin und nach ersten Solokonzerten debütierte sie 1850 im Konzertsaal des Königlichen Schauspielhauses. Hier nun der 2. Satz aus Beethovens Pathetik. Er ist wohl einer der bekanntesten Melodien Beethovens. Fast könnte man diesen Satz als ein inniges, träumerisches Lied bezeichnen.
Thank you.
Emily feierte Erfolge, arbeitete ungeheuer produktiv und bemühte sich um die Aufführung ihrer Werke. Von ihrer künstlerischen Arbeit leben konnte sie dennoch nicht. Nur das Vermögen ihrer Familie gab ihr die Möglichkeit, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Konzertreisen, die sie bis nach Wien zu Erzogin Sophie von Österreich führten, musste sie genauso selbst finanzieren wie die Veröffentlichung ihrer Kompositionen. Sie war gut vernetzt, wie man heute sagen würde. Sie zog nach Berlin, war produktiv, effektiv und kompetent. Dort führte sie einen Salon, der Künstler und Musiker anzog. Sie wurde eine der fruchtbarsten Komponistinnen der Romantik. Ihr gelang, was bis dahin keiner Frau gelungen war. Ihre Sinfonien werden in ganz Europa aufgeführt. Sie knüpfte Kontakte zu Dirigenten und Orchestern, zahlte für die Aufführungen und drängte Verlage immer wieder, ihre Partituren zu drucken. Die Kritiken waren weitestgehend sehr positiv, manchmal sogar enthusiastisch. Und gleichzeitig konnten sich die meisten Rezensenten den Hinweis auf eine Frau als Urheberin des Werkes nicht verkneifen. Zwar bekam sie nie ein Dirigentenamt, wurde aber immerhin Vizechefin der Berliner Opernakademie und Ehrenmitglied der Philharmonischen Gesellschaft München. Die preußische Königin verlieh ihr einen Orden für musikalische Verdienste. Ihre Lebensweise als Alleinstehende war anscheinend damals kein Thema. Vielleicht, weil sie trotz allem privilegiert war, mit einem Vermögen ausgestattet und mit wichtigen Förderern beschenkt. Denn ohne die Gunst von Männern, aus heutiger Sicht ein Wermutstropfen, wäre dieses also ihr Leben wohl nicht möglich gewesen. Im folgenden dritten Satz von Beethovens Pathetik werden viele Elemente aus den ersten beiden Sätzen zusammengeführt. Vor allem kurz vor Schluss der Sonate wird das deutlich. Da gibt es noch einmal eine kurze Anspielung auf den zweiten Satz und dann endet das Stück mit einem Herabstürzen, das wir ja schon aus dem ersten Satz kennen.
Thank you.
Eines ihrer erfolgreichsten Werke schreibt Emily im Alter von 70 Jahren, die Faust-Ouvertüre für großes Orchester. Sie blieb unverheiratet, kinderlos und hatte keine Schüler. Am 10. April 1883 stirbt sie mit 71 Jahren und geriet zusammen mit ihrer Musik in Vergessenheit. Wie konnten ihre Werke angesichts ihrer steilen Karriere schon wenige Jahre nach ihrem Tod von Konzertprogrammen verschwinden und sie als Komponistin aus dem kulturellen Gedächtnis? Fragen, die ich mir immer wieder stelle. Ihr Grab auf dem Berliner Dreifaltigkeitsfriedhof wurde lange nicht erhalten. Und erst 2012, anlässlich ihres 200. Geburtstags, wurde Emily Meyer wiederentdeckt. Ein Buch und ein Dokumentarfilm erinnern an sie und seitdem finden ihre Werke allmählich ins Repertoire zurück. Doch noch einmal, wie konnte die Komponistin überhaupt so nachhaltig in Vergessenheit geraten? Es gab niemanden, der ihr künstlerisches Erbe gepflegt hätte. Keinen Ehemann, keine Kinder und ihre einstigen Förderer taten das dann wohl auch nicht. Ihr Nachlass soll an eine Nichte gegangen und irgendwann an die Preußische Staatsbibliothek verkauft worden sein. Seit 1918 lagerten die Dokumente in der Berliner Staatsbibliothek, großteils bis heute unveröffentlicht. Diese Missachtung könnte meiner Meinung nach durchaus damit zusammenhängen, dass um Frauen posthum damals nicht so ein Hype betrieben wurde wie um Männer. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich bei euch fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und bitte stellt uns Fragen zum Podcast und schenkt uns eure Ideen zu musikalischen Themen oder Interviewpartnern, die euch interessieren. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Mehr zu uns findet ihr auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Landingpage zum Podcast www.töneundtemperamente.de. Und zu guter Letzt schaut gerne bei uns in Schönau vorbei. Wir lieben Besucher.